Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
It hurts so much to leave my country behind.
Es tut mir sehr weh, mein Land zurückzulassen und die ganze Familie. Es tut weh, alle zurückzulassen.
To leave everyone behind.
Mit ihrer Mutter ist dieses 11-jährige Mädchen aus dem Sudan über die Grenze nach Ägypten geflüchtet. Zehntausende haben inzwischen den Sudan verlassen oder sind im Land auf der Flucht, weil sie nicht zwischen die Fronten geraten wollen. Auf der einen Seite die Soldaten der regulären Armee, auf der anderen die Miliz Rapid Support Forces. Dabei sollten doch beide eigentlich dazu beitragen, den Übergang zu einer Zivilregierung zu ebnen. Wie erleben das die Menschen jetzt im Sudan? Hallo, ich bin André Zanto und habe gestern mit Mohamed Saifeldin gesprochen.
Yes, this is Mohamed speaking. Yes.
Er arbeitet bei einer Hilfsorganisation in Sudans Hauptstadt Khartoum und hat mir erstmal erzählt, wie jetzt sein Leben ist seit dem Beginn der Kämpfe am 15. April.
We wake up on the gunfire. And we hear the bullets shooting over our heads.
Wir wachen auf von den Schießereien. Wir hören, wie die Kugeln über unsere Köpfe fliegen. Ich lebe in einem Viertel im Süden von Khartoum. Gestern Nacht waren Militärflugzeuge in der Luft, die ganze Nacht. Am Morgen kamen dann die Schießereien. Jetzt ist es gerade wieder ruhig.
Mohamed hat sich ein wenig erinnert gefühlt an die Zeit der Revolution 2019 im Sudan. Während den Demonstrationen gab es ja auch Schießereien und Gewalt auf den Straßen, aber bei weitem nicht so wie jetzt, meint er. Hunderte wurden bisher getötet, Tausende verletzt, deshalb bleibt er fast nur zu Hause.
In fact, I'm hiding in my home, since 3 weeks ago.
Ich verstecke mich in meiner Wohnung seit fast 3 Wochen. Manchmal gehe ich zu einem Markt in der Nähe, um Lebensmittel zu kaufen. Dann sieht man die Kugeln in der Wand und die fahrenden Militärfahrzeuge. In den Läden gibt es nur noch wenig zu kaufen. Heute konnte ich nicht finden, was ich wollte. Seife, Hygieneprodukte, auch Lebensmittel. Da kauft man, was man noch findet.
You buy what you find in the market.
Der Mangel gehe jetzt schon so weit, dass er von einer Tragödie spricht und einer humanitären Krise.
It's tragedy. There is a humanitarian crisis. A lot of people, they are running out of food. A lot of people running out of medicine.
Vielen gehen die Lebensmittel aus und die Medizin. Wir haben hier im Viertel eine WhatsApp-Gruppe. Da fragen die Leute ständig nach Essen, Medizin, alles, auch für die Kinder.
For the kids.
Tausende sind deshalb zu den Grenzen gefahren, zum Beispiel nach Norden, nach Ägypten. Andere sind nach Süden, nach Juba oder nach Osten, nach Äthiopien.
Die Vereinten Nationen rechnen damit, dass bis zu 800.000 Menschen aus dem Sudan fliehen könnten. Auch bei Mohammeds Verwandten wurden schon Kinder und Frauen evakuiert nach Ägypten, hat er mir erzählt. Die Schulen und viele andere öffentliche Einrichtungen seien derzeit geschlossen. Und es gäbe auch kaum noch Bargeld. Das Internet sei auch für Tage weg gewesen. An die Arbeit sei auch nicht mehr zu denken. Die Büroräume seiner Hilfsorganisation seien zerstört worden, habe er gehört. Weg will oder kann er trotzdem nicht aus Sudans Hauptstadt?
In fact, I can't leave Khartoum because I'm living with my father. He's a very old man. He can't tell me.
Ich kann Khartoum nicht verlassen. Ich lebe mit meinem Vater zusammen. Er ist ein sehr alter Mann. Er würde die Reise nach Ägypten oder woanders hin nicht verkraften. In den Medien heißt es, der Grenzübertritt sei sehr schwierig und dauere mehrere Tage. Das kann mein Vater nicht. Deshalb kann ich mein Haus nicht verlassen.
Zum Ende wollte ich von Mohamed noch wissen, wie er auf diesen Machtkampf der beiden Generäle guckt, um den es jetzt ja letztlich geht. Auf der einen Seite der de facto Präsident und Armeechef al-Burhan und auf der anderen der Anführer der staatlich geförderten, muss man sagen, Miliz Rapid Support Forces, Dagalo, genannt Hemeti.
Sie kämpfen um die Macht, weil Hemeti, das ist der Typ, der die Rapid Support Forces anführt, der ist jetzt sehr mächtig. Der hat sehr viel Geld. Er hat eine sehr große Armee.
Big, very big army.
Nach der Revolution wurde sein Handeln praktisch legalisiert und er begann mit der Rekrutierung von neuen Soldaten für seine Miliz. Und jetzt hat er eine große Truppe. Deshalb denkt er, dass er Al-Burhan stürzen könnte. Meiner Meinung nach wollen beide an der Macht bleiben, um sich selbst zu retten. Sie haben beide viele Verbrechen begangen in der Vergangenheit, während der Zeit unter Al-Bashir. Deshalb werden sie nicht sicher sein, wenn sie nicht an der Macht sind. Deshalb kämpfen sie.
Die beiden Männer, die die 46 Millionen Menschen im Sudan jetzt in diese Krise gestürzt haben, haben seit ihren jungen Jahren, wenn man sich ihre Lebensläufe anguckt, nur im Militär oder in Milizen gedient. Zuletzt Seite an Seite, jetzt als Rivalen. Mehr Details von unserer Korrespondentin Anne Almeling.
Militärchef Abdel Fattah al-Burhan und sein Stellvertreter Mohammed Hamdan Dagalo, genannt Hemiti. Die beiden mächtigsten Männer im Sudan machen sich Konkurrenz. Beide wollen an der Spitze des Staates stehen, und zwar allein. In einem Interview mit dem arabischen Nachrichtensender Al Arabiya lässt Hemiti keinen Zweifel daran, wer ihm und seinen Anhängern im Weg steht. Ich habe kein Problem mit der Armee. Alles, was wir wollen, ist, dass Al-Burhan und seine Bande sich ergeben. Doch Al-Burhan denkt nicht daran, Hemiti das Feld zu überlassen. Der de facto Präsident hat beim Militär Karriere gemacht, unter Sudans Diktator Omar al-Bashir. Der war 3 Jahrzehnte an der Macht, regierte das Land mit harter Hand, besonders brutal in der Region Darfur. Als die Einwohner im Westen des Landes 2003 gegen seine Herrschaft aufbegehrten, ließ al-Bashir den Aufstand niederschlagen. Etwa 300.000 Menschen wurden getötet, 3 Millionen weitere vertrieben. Al-Burhan, aber auch Hemeti trugen ihren Teil zu den Verbrechen bei. Der eine kommandierte Armeeeinheiten, der andere eine regierungstreue Miliz. Diese beiden Männer sind unter der Herrschaft von Omar al-Bashir an die Macht gekommen. Das war ein skrupelloses Regime, eins, das Kriege und Konflikte überdauert hat und Kriege und Konflikte produziert hat, sagt der BBC-Journalist und Sudan-Experte Mohannad Hashim. Al-Bashir stützte sich nicht allein auf das Militär, um seine Macht zu sichern, sondern förderte auch Milizen als Gegengewicht zur regulären Armee und dem Geheimdienst. Doch als 2019 Hunderttausende Sudanesen auf die Straße gingen, um gegen die Militärherrschaft zu protestieren, ließen das Militär und Hemetis mächtige Miliz den Diktator fallen. Die Sudanesen gaben sich damit aber nicht zufrieden. Sie forderten freie Wahlen und eine zivile Regierung, bis sich das Militär darauf einließ, die Macht zu teilen. Der erste große Schritt Richtung Demokratie. Doch der Frieden währte nicht lange. 2021 putschten sich Al-Burhan und Hemeti gemeinsam an die Macht. Al-Burhan rechtfertigte sich dafür öffentlich. Nur die Macht verloren haben, sagen, das sei ein Coup gegen die Legitimität und gegen die Demokratie. Das ist ein Trick, um zu verbreiten, dass die Armee und General Burhan die Macht einseitig an sich gerissen hätten. Ich sage, das ist nicht wahr. Denn seit Tag 1 sagen wir immer wieder, wir sind bereit zum Dialog. Wenn sich die politischen Kräfte einigen, werden wir mit ihnen in Dialog treten. Und wenn wir uns darauf verständigen, ihnen die Macht zu übergeben, werden wir das ohne Zögern tun. Tatsächlich schenkt Al-Burhan der Demokratiebewegung aber kein Gehör. Im Gegenteil. Der Armeechef tut alles dafür, den ausgehandelten Übergangsprozess zu verhindern und damit einen Machtverlust für das Militär. Auch Hemeti versuche immer wieder, sich als Demokrat zu verkaufen. Die Bevölkerung nehme ihm das aber nicht ab, sagt BBC-Journalist Mohannad Hashim. Die Sudanesen bemühen sich um einen Übergang zu einer zivilen Regierung. Sie wissen, dass der Kampf zweier Generäle ein Kampf um die Macht ist und dass jemand, der für den Mord von 10, vielleicht Hunderttausenden Menschen mitverantwortlich ist, dass das keiner ist, dem man vertrauen kann. Hemeti stammt aus einer Nomadenfamilie in Darfur, die an der Grenze zum Tschad mit Kamelen handelte. Er ging nur wenige Jahre zur Schule, verdiente aber bald viel Geld mit undurchsichtigen Geschäften. So brachte er Goldminen unter seine Kontrolle und verkaufte die Ressourcen des Landes, unter anderem nach Russland. Auf diesem Wege finanziert er seine Kämpfer. Etwa 100.000 Männer soll seine Privatarmee mittlerweile umfassen. Damit entspricht sie der Größe der sudanesischen Armee unter der Führung von Al-Burhan. Die verfügt zwar über die Luftwaffe, aber Hemetis Einheit hat viel Erfahrung beim Kampf in den Städten. Trotz ihrer unterschiedlichen Laufbahn hätten Sudans Kriegsherren eine Gemeinsamkeit, sagt Sudan-Experte Mohammed Hashim. Sie sind sich insofern ähnlich, als dass sie beide völlig skrupellos sind.
Und die Folgen, die spüren jetzt die Menschen in Afrikas drittgrößtem Land, in dem sowieso schon jeder Dritte auf humanitäre Hilfe fürs Überleben angewiesen war vor der Eskalation. Und jetzt verschärft sich die Lage durch die Kämpfe, die in vielen Landesteilen stattfinden. Allerdings muss man sagen, konzentriert sich das Kampfgeschehen schon im Wesentlichen auf die 5-Millionen-Stadt Khartoum, was zu großen Problemen für die Versorgung des ganzen Landes führt. Das hat mir ihr Tisas Youssef erzählt. Sie arbeitet für die Hilfsorganisation International Rescue Committee.
There is a completely lack of electricity and water supplies in most of the areas in Khartoum.
Es gibt große Ausfälle bei der Elektrizität und Wasserversorgung in den meisten Teilen von Khartoum und starke Preisanstiege bei Brot, Zucker und Öl. Und das wirkt sich alles aus auf den Sudan. Das Land ist abhängig von Khartoum. Es ist sehr zentralisiert, was Lebensmittel betrifft, den Zugang zum Internet, Strom und so weiter. Die Kämpfe in Khartoum betreffen also nicht nur die Stadt. Es geht auch um die Banken, das Bargeld. Das wird weniger. Viele wurden seit letztem Monat nicht mehr bezahlt. Viele Produzenten sitzen in Khartoum und so geht es hier um die Lebensmittelsicherheit für die ganze Bevölkerung.
Die Sudanesin hat Khartoum inzwischen verlassen, hat sie mir erzählt. Das sei zu gefährlich gewesen.
Bei uns gab es Luftschläge und Schießereien. Das machte unsere Unterkünfte zu unsicheren Orten. Deshalb mussten wir weg.
Yes, so that forced us to move. And then when we move out,
Als wir wegfuhren, waren die Straßen voll von Militäruniformen, Checkpoints und ich habe sogar tote Körper gesehen entlang der Straße, ohne dass jemand sie abgedeckt hätte.
I saw some of dead bodies along the road without anyone covering them or burying them.
Jetzt ist sie mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in einer Regionalhauptstadt, gute 100 Kilometer außerhalb von Khartoum. Dort helfen sie vor allem Geflüchteten. Darauf ist die Hilfsorganisation International Rescue Committee, so heißt sie nämlich, spezialisiert. Die ist seit den 1980er Jahren im Sudan aktiv mit 4 Standorten und wurde übrigens gegründet 1933 nach einer Anregung des Flüchtlings Albert Einstein. Und jetzt kümmert sich das Rescue Committee im Sudan vor allem um Kinder und Frauen.
We are providing service for child protection and women protection.
Frauen waren ja auch maßgeblich 2019 und haben dazu beigetragen, dass die Revolution den Diktator Bashir aus dem Amt gejagt hat und der Pfad für eine Zivilregierung eingeschlagen wurde. Das war übrigens auch der Grund, warum Ea Tisas aus dem Ausland in ihre Heimat vor 4 Jahren zurückkam.
We've been really having a huge disappointment because we have a huge hope.
Wir waren wirklich sehr enttäuscht, weil unsere Hoffnungen so groß waren. Was mich nach Hause gebracht hat vor 4 Jahren, war die Revolution. Da wollte ich mitmachen. Den neuen Sudan aufbauen, die Zukunft gestalten. Leider, mit dem Militärputsch, den wir gesehen haben, haben wir die Hoffnung verloren, einen sanften Übergang zu haben zu einem demokratischen Land. Aber wir hoffen noch, dass wir das erreichen können, wenn wir zusammenkommen, um für den Frieden einzustehen.
We'll be reaching that if as nation we came together and we've been trying really to advocate for the peace.
Weil ich nicht glaube, dass die Schüsse der Waffen die Probleme lösen werden. Und da geht es nicht nur um den Sudan. Die ganze Region hatte eigentlich nie Frieden. Wenn die Kämpfe hier nicht eingedämmt werden, werden sie überschwappen zu anderen Staaten.
Sie hofft, dass die Armee in diesen Verhandlungen zurück zu ihrer traditionellen Rolle finden wird. Immerhin gibt es ja eine Einigung auf eine einwöchige Waffenruhe, ausgehandelt im Südsudan. Und dazu wollte ich noch von Ea Tisas Youssef wissen, wie sie als Landeschefin einer Hilfsorganisation die Vereinbarung beurteilt.
It creates some safer passages
Dadurch gibt es einige sichere Wege für Zivilisten, um sich zu versorgen, aus Khartoum zu flüchten oder in eine sichere Gegend von Khartoum umzuziehen.
Some of them they relocate within Khartoum for a safer location.
Ich bin also vorsichtig optimistisch. Einige werden dadurch auch ein Krankenhaus aufsuchen können. Und ich hoffe, dass die Waffenruhe verlängert wird, damit wir als humanitäre Organisation einige unserer Aktivitäten wieder aufnehmen können, die wir jetzt pausieren mussten.
Ja, wir werden sehen, wie die vereinbarte Waffenruhe hält oder auch nicht. Die schon mehrfach angesprochene Revolution, die wollen wir jetzt nochmal zur Sprache bringen. Das war ja das Ereignis der vergangenen Jahrzehnte im Sudan. Ein Schlüsselland im Osten Afrikas befreit sich selbst von seinem Langzeitherrscher al-Bashir, der übrigens vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag per Haftbefehl gesucht wird, aber weiterhin in Khartoum lebt und nicht ausgeliefert wird von der Militärregierung. Anna Osius blickt jetzt zurück auf die Revolution und was danach kam im Sudan, um zu verstehen, was heute abläuft.
Das Volk will den Sturz des Regimes, rufen die Demonstranten im Sudan, die seit Dezember 2018 auf die Straße gehen. Der Auslöser für die Proteste sind deutlich gestiegene Preise für Brot und andere Lebensmittel. Bald schon fordern die Demonstranten den Rücktritt von Langzeitherrscher Omar al-Bashir, der das Land seit 30 Jahren mit harter Hand regiert. Auf die Massenproteste reagiert al-Bashir mit Gewalt. Viele Demonstranten sterben. Der Diktator selbst beteuert, nicht an der Macht zu kleben.
Wer immer die Macht übernehmen will, ist dazu willkommen. Aber das geht nur auf einem Weg, dem von freien und fairen Wahlen.
Zynisch klingende Worte aus dem Mund eines Langzeitdiktators. Doch al-Bashir schafft es nicht, die Massen aufzuhalten. Motiviert von der Revolution in Algerien erreichen die Massenproteste im Frühjahr 2019 ihren Höhepunkt. Das Militär wendet sich von al-Bashir ab und stürzt im April 2019 den Langzeitherrscher. Verteidigungsminister Ibn Auf.
Ich, der Verteidigungsminister, verkünde das Ende dieses Regimes und die Verhaftung Bashirs. Für 3 Monate gilt der Ausnahmezustand.
General Abdel Fattah al-Burhan wird Chef des Interims-Militärrats und damit de facto Machthaber des Landes. Sein Stellvertreter? Der mächtige Milizenführer Mohamed Hamdan Dagalo, genannt Hemeti. Ausgerechnet die beiden Männer, die sich heute bekämpfen, stehen damals Seite an Seite. Es kommt zu schwierigen Verhandlungen zwischen Vertretern der Zivilgesellschaft und dem Übergangsmilitärrat. Die Demonstrationen gehen weiter gegen eine Militärregierung für freie Wahlen. Vor allem die Frauen des Landes gehen auf die Straße.
Nichts hat sich verändert. Es gibt nichts Neues. Wir fordern einen kompletten Regimewechsel. Die Regierung hat einfach einen Mann durch einen anderen ersetzt. Deshalb bleiben wir auf der Straße.
Es kommt zu neuer Gewalt. Im Juni 2019 stürmen bewaffnete Kämpfer ein Protestcamp. Grausame Szenen spielen sich ab. Bei dem sogenannten Massaker von Khartoum werden rund 120 Demonstranten getötet, 70 Frauen vergewaltigt, Hunderte verletzt.
Let us build a democratic government.
Internationale Vermittlung führt im Sommer schließlich zu einer Einigung, mit dem Ziel, freie Wahlen und eine zivile Regierung vorzubereiten. Im August 2019 wird der angesehene Ökonom Abdullah Hamdok als Übergangspremierminister vereidigt. Eine kleine Hoffnung auf Demokratie in dem geschundenen Land. Im Oktober 2021 der nächste Putsch. Wieder reißt al-Burhan die Macht an sich, lässt Premier Hamdok und zahlreiche Regierungs- und Parteimitglieder verhaften. Auf internationalen Druck hin wird Hamdok zwar kurz darauf wieder eingesetzt, doch er ist nicht mehr als eine Marionette. Die Strippen zieht al-Burhan und sein immer noch Stellvertreter Hemeti. Alibi-Premier Hamdok tritt im Januar 2022 zurück und zeichnet ein düsteres, fast prophetisches Bild für den Sudan.
Ich habe versucht zu verhindern, dass der Sudan in eine Katastrophe abrutscht. Jetzt stehen wir an einem gefährlichen Wendepunkt. Es geht um das Überleben unseres Landes.
Wie recht er doch hatte, Beobachter befürchteten schon im vergangenen Jahr den Ausbruch eines Bürgerkrieges. Da ist der machthungrige General al-Burhan, der sich offenbar als neuer Langzeitherrscher etablieren will, auf der anderen Seite der skrupellose Hemeti mit seinen Machtinteressen, der sich längst nicht mehr nur als zweiter Mann im Staate sieht, sondern seine eigenen paramilitärischen Truppen immer weiter stärkt. und dazwischen die Zivilgesellschaft, die verzweifelt Demokratie fordert. Rund ein Jahr nach dem Putsch unterzeichnen Militär- und Zivilvertreter im Dezember 2022 ein Abkommen, das die politische Krise des Landes eigentlich beenden soll. Unter UN-Vermittlung einigt man sich auf eine zweijährige Übergangsphase hin zu demokratischen Wahlen. In einem zweiten Schritt sollen heikle Themen wie eine Armeereform verhandelt werden. Und genau daran, an der Armeereform, zerbricht schließlich alles. Das Abkommen wird nie umgesetzt und als Hemetis rund 100.000 Mann starke Truppe in die nahezu gleich starke nationale Armee integriert werden soll, kommt es zum Bruch zwischen den beiden Generälen. Al-Burhan und sein Stellvertreter Hemeti beginnen sich zu bekämpfen und am 15. April fällt der erste Schuss. Im jüngsten Kapitel der traurigen Chronologie über den Sudan. Ein Kapitel, in dem das Ende noch nicht geschrieben ist.
Nun wurden auch schon die ersten Kleinbusse mit Menschen aus dem Sudan in Tunesien gesehen, wo ja seit einigen Monaten wieder mehr Menschen nach Europa aufbrechen in überfüllten Booten. Auch das schauen wir uns hier bald an in der Weltzeit. Ich bin André Zanto, seien Sie gern nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin.